Motivation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann, Lauer und Vena. Deutschlands bester Podcast für Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer, Dr. Ulrich Vena, die Gesamtsituation. Lauer Vena, Deutschlands bester Podcast. Lauer Vena, Lauer Vena, Lauer Vena, Gesamtsituation.
Hallo und herzlich willkommen zur 184. Folge von Lauer und Vena, aufgenommen am Donnerstag, den 16. Januar 2025. Lauer und Vena, Deutschlands bester Podcast für Verbraucherschutz und gesetzliche Milliardärskrankenversicherung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, wir haben ein neues Jahr. Wir haben leider keinen Jahresrückblick gemacht. Ich muss auch leider berichten, dass es keinen Jahresrückblick 2025 geben wird. An mir liegt's nicht, aber es ist so traurig, aber wahr. Wir bewältigen die Gesamtsituation. Ich mache das zum Glück nicht alleine. Ich mache das mit dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Vena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend. Guten Abend. An mir liegt es auch nicht, dass es keinen Jahresrückblick gibt. Es liegt daran, dass die Zeit so schnell voranschreitet, dass das Innehalten ausfallen muss.
Ja, dass sich manche außerstande fühlen, einen Jahresrückblick 2025 zu machen. Wir wollen ja ein besonders niederschwelliger Podcast sein, lieber Ulrich. Was machen wir hier denn eigentlich bei Lauer und Vena?
Ja, wir haben einmal eine methodische und dann eine therapeutische Ebene. Die therapeutische Ebene ist, dass wir eine Emotionsregulierung herbeiführen, und die methodische Ebene ist, dass wir das durch faktenbasiertes Aufregen machen. Und das faktenbasierte Aufregen unterscheidet sich von dem normalen Aufregen, wie der Begriff es sagt, durch die Faktenbasis. Und das ist enorm wichtig. Und das ist erst recht hier und heute wichtig, in einer Zeit, in der unter dem Label Meinungsfreiheit Faktenfreiheit gefordert wird. Da ist es fundamental, die Tatsache von der Meinung zu unterscheiden. Und Tatsache ist Fakten, Meinung ist Aufregen. Deshalb ist faktenbasiertes Aufregen wichtiger denn je, und das bieten wir an.
Das bieten wir an und machen das jetzt eben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 2019 oder 2020 angefangen mit Lauer und Vena. Wir machen das auf jeden Fall schon sehr lange. Ich kann leider nicht zählen. Wir haben eine sehr beliebte Kategorie, worüber wir nicht reden. Worum geht's? Strategisches Schweigen, Stop Making, Stupid People Famous. Man muss nicht über jeden Scheiß reden, insbesondere dann nicht, wenn er sogenanntes Ragebait ist, also dafür gemacht worden ist, dass man sich über ihn aufregt. Das bedeutet, wir reden hier einmal kurz über Dinge, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Und wir haben das wunderschöne Thema Ausbürgerung deutscher Staatsbürger. Es ist wirklich interessant, wie das so über die Jahre komplett einreißt. Ich habe das ja schon öfter gesagt, wenn man, glaube ich, mal so einen Lauer und Vena Marathon machen würde und sich immer anhört, worüber wir so reden, merkt man halt so, wie es halt so langsam, aber stetig komplett entgleist. Ja, Ausbürgerung, lieber Ulrich, was ist da denn passiert?
Wir reden nicht drüber. Insofern müssen wir uns da sehr schmal verhalten, schmal aufstellen. Es begab sich zu der Zeit, dass der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Friedrich Merz, seine Ankündigung nicht einhalten konnte, über Migration und damit zusammenhängende Themen nicht im Wahlkampf zu reden, das jedenfalls nicht zum Kernthema zu machen. Und da ging mit unserem Fritz, ging mal wieder die Pferde etwas durch. Und in langen Interview mit der Welt am Sonntag forderte er zunächst eine Ausweisung von Ausländern, die straffällig wurden. Also das, was quasi man immer so vor dem Schlafengehen, nach dem Aufwachen.
Das kann man mal so sagen, ne?
Einfach immer sagt.
Einfach mal raushauen, einfach mal gucken, was passiert.
Straffällige Ausländer ausweisen. Und dann sagte er, dass eine Ausweisung von deutschen Staatsbürgern ja nicht möglich sei, wenn die Straftaten begehen. Und dann kam also langsam darauf, die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes durch die Ampelkoalition zu kritisieren, mit dem insbesondere nach Auffassung von Friedrich Merz eine doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen würde. Und dann kam er darauf, es ist auch wirklich ein Sprechdenker, kam er darauf, dass man doch vielleicht die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft etwas ausweiten sollte. Und wenn man erkennt, dass straffällige Personen hier einen Doppelpass haben, dass man die dann ausweisen soll, ausbürgern. Und das haut er einfach so raus.
Haut er mal so raus, ne?
Das haut er einfach raus. Das ist und der Typ ist Jurist. Und als Jurist kennt man Artikel 16 des Grundgesetzes, wo also die Entziehung der deutschen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen wird und die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft an sehr, sehr enge Voraussetzungen geknüpft ist. Und das im Übrigen auch auf Ebene des Völkerrechts,
ja,
und anderen nationalen, ja, internationalen.
Staatenlose Menschen sind auch generell einfach logistisch, zum Beispiel an Flughäfen, kompletter Pain
schwierig,
in the ass.
Ganz schwierig.
Ja.
Und das ist also vom Grundgesetz, was ja in Deutschland eine doch erhebliche Bedeutung hat, über viele sehr zentrale Normen des Völkerrechts und anderer internationaler Rechtsnormen, ja, einfach nicht möglich ist. Sagen wir es mal so. Es gibt die Möglichkeit der Aberkennung der Staatsbürgerschaft in wirklich ultra engen Grenzen. Vor allem ist so ein Fenster Terrorismus und ein Fenster eben, wenn sich Menschen erkennbar und nicht nur durch einen Post oder so etwas oder durch einen Ladendiebstahl erkennbar gegen den eigenen Staat wenden. Also terroristische Anschläge auf den eigenen Staat oder Spionageaktivitäten oder solche Sachen. Das ist so dieses der Spalt, den das Fenster für die Aberkennung der Staatsbürgerschaft geöffnet ist. Und das, ja, schafft dann Friedrich Merz, das Thema viel breiter aufzustellen, so dass es nie durch diesen Fensterspalt passen kann. Das ja, weiß er auch. Und es wird dann ernsthaft noch diskutiert, das Ganze. Und
ja,
da kann man, da darf man einfach nicht weiter drüber reden, weil es ein, ja, von vornherein einfach, es ist richtig Unsinn, also Tünkram sozusagen. Aber
ja,
da trauen sich dann wahrscheinlich viele nicht, ihn da zu stellen. Und
naja, das heißt zu stellen. Ich glaube, der Typ von der Welt, der ihn interviewt hat, fand das wahrscheinlich auch total geil.
Ja, der von der Welt nicht, aber es ist klar, dass der Typ von der Welt da nicht, dass er nicht sagt, oh, spinnst du denn
also
eigentlich?
So.
Hören Sie mal. Aber das hat man dann so ein bisschen diskutiert und dann war es auch wieder gut, weil es einfach auch so großer Quatsch ist. Aber es ist jetzt natürlich in der Welt und für Leute, die das gut finden, dass man da also auch differenziert, falsches Wort,
ja,
ne, dass man da also zwei Klassen bildet, die man schön unterschiedlich behandelt. Und nämlich eine erste Klasse und eine zweite Klasse. Und diese zweite Klasse bildet, das ist ja anschlussfähig für viele Idioten und Halbidioten. Und das bleibt stehen. Und da ist Friedrich Merz also nicht von diesem Interviewer der Welt, das würde ich tatsächlich auch nicht erwarten. Aber ansonsten ist Friedrich Merz da auch nicht vehement widersprochen worden, weil ich glaube, eine unendlich große Furcht in der politischen Szene besteht, auf Ebene
der Szene.
In der Szene. Eine unendlich große Furcht besteht bei diesem Thema. Alles, was mit Menschen zu tun hat, die nicht vor mindestens 500 Jahren, deren Vorfahren nicht vor mindestens 500 Jahren hier geboren wurden, in deutschen Landen, alles dazu, irgendeinen Fehler zu begehen, sich da irgendwie mal ein bisschen vernünftig zu äußern und zu sagen, das ist totaler Unsinn, was der Friedrich Merzner sagt. Nein, stattdessen aus Furcht davor, irgendwelche hinterwäldlerischen Wähler zu verlieren, ja, lässt man das durchgehen. Und es war so doof, dass es sich zumindest dann von selbst erledigt hat und endgültig erledigt sein wird, wenn wir jetzt aufhören, darüber nicht zu reden.
Ja, es ist, aber ich finde, es passt doch super in die Zeit. Also mich wundert halt gar nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch irgendwie sagen soll, was ich dazu Positives sagen soll. Also positiv im Sinne von irgendein Silberstreif am Horizont oder so. Nee, das ist, so erodiert man demokratische Werte, indem man so lange darüber spricht, dass man, weiß ich nicht, Leuten, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die für so Kleckerkram wie Ladendiebstahl oder nicht ordentlich grüßen, wieder aberkennt, ja,
Fahne
dass man
nicht
so lange drüber
Beispiel,
redet,
ne?
Bis man, was hast du?
Fahne nicht raushängen, das ist sowas,
ja, also
was ich gar
Fahnen,
nicht ab kann.
Fahnenschande, ne, so, ja. Und dass man da so lange drüber redet, bis alle dann irgendwie sagen, ja, da muss man mal vielleicht das Grundgesetz ändern, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. So vollkommen, man ignoriert die Fakten, man ignoriert das Grundgesetz, man ignoriert das Völkerrecht und dann sagt man, ja, jetzt müssen wir das ja mal ändern. Und das ist so dumm. Ich meine, wenn das Niveau der politischen Debatte, Auseinandersetzung in Deutschland ist, dann haben wir das so verdient, dann haben wir das so bestellt und dann wird das so gegessen. Also mir fällt da echt nichts mehr zu ein. Also ja. Das war vor einem Jahr, weil dieses komische Treffen, über das Korrektiv da berichtet hat, wo Martin Sellner und irgendwelche anderen Rechten und CDU-Mitglieder und AfD-Mitglieder sich irgendwie alle einen von der Palme gewedelt haben mit ihren Ausweisungsfantasien. Und jetzt ist das mehr oder weniger ein Jahr später, ist das im politischen Mainstream angekommen. Da ist niemand mehr, da macht das niemanden mehr verrückt, wenn einer sagt, ja, müssen wir denn die Staatsbürgerschaft aberkennen, so.
Ja, der Begriff Remigration ist.
Der sogenannten.
Ja, ich spreche ja von dem Begriff.
Ja.
Und als Begriff ist das schon durchaus normalisiert. Es gibt das wird jetzt so oft wiederholt und ist so häufig wiederholt worden, dass sich schon keiner mehr wirklich aufregt.
Das ist so ein bisschen wie dieses Leila, ne? Also man sagt das jetzt extra nochmal, weil man ja weiß, dass es die politisch Korrekten, dass das die aufregt, ne? So.
Ja. Also, ja. Das ist nicht gut. Let's stop not talking about it. Und wir ziehen weiter. Und zwar, worüber möchtest du jetzt nicht reden?
Ach so, worüber man auch nicht reden sollte, das fällt mir jetzt spontan ein, dieses Gespräch mit Elon Musk und Alice Weidel. Das war auch interessant in dem Sinne, dass es nicht interessant war. Die muss sich furchtbar blamiert haben, wo dann auch viele Leute gesagt haben, okay, vielleicht ist der Trick, sie gar nicht zu stellen, ja, wo sie sich dann wieder irgendwie in die Opferrolle schmeißen, sondern vielleicht ist der Trick, sie einfach mal offen reden zu lassen, wenn sie quasi das Gefühl haben, sie sind unter ihresgleichen, damit sie sich einfach selber um Kopf und Kragen reden. Man muss dazu natürlich sagen, dass die Basis der sogenannten Alternative für Deutschland so gegen Fakten und Realität imprägniert ist und sich da auch selber imprägniert hat, dass also Alice Weidel hätte da auch einen Schlaganfall haben können und die hätten noch immer gesagt, ja, das war wirklich jetzt das großartigste Interview, was jemals von einem Menschen auf diesem Planeten gegeben worden ist, ja, so. Und ja, Elon Musk, Alice Weidel blamieren sich irgendwie fröhlich auf dem Kurznachrichtendienst X und alle anderen, also alle Elon Musk und Alice Weidel Fans wählen sich ein von der Palme, wie toll das war, ja. Und alle anderen sind so ein bisschen peinlich berührt. Aber was halt wirklich ein Effekt davon war, das fand ich jetzt ganz interessant, dass auf einmal irgendwie über Alice Weidel, das ist zumindest so mein Eindruck, so gesprochen wird, als ob die tatsächlich eine Chance hätte, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Wo ich mir so denke, also ganz so krass wie in Österreich ist es ja vielleicht noch nicht. Ja, aber wer weiß.
Die peilt ja auch erklärtermaßen 2029 an oder jedenfalls die Wahl nach der Wahl in diesem Jahr. Und ja, da wäre ich mir tatsächlich auch nicht so sicher. Und im Zuge jetzt des Parteitages der sogenannten Alternative für Deutschland und dieses wohl wirklich unsäglichen des Gesprächs, hat Alice Weidel ja an vermeintlicher Statur gewonnen, nach meiner Wahrnehmung. Also sie hat nicht an Statur gewonnen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, sondern
der Marktwert hat sich
erhöht. Ihr Marktwert hat sich erhöht. Ich habe den Eindruck, dass der Umgang in verschiedenen Medien mit ihr sich etwas gewandelt hat und dass da selbst in den Medien, die ihr erklärtermaßen und unverdächtigerweise fernstehen, doch so ein bisschen mehr Achtung für Frau Weidel geübt wird. Und das ist nicht gut, weil
vollkommen die Zara-Effekt, ne?
Die ja noch weiter außerhalb der Grenzen des Erträglichen und Vernünftigen agiert hat, sowohl in diesem Gespräch mit Elon Musk als auch auf dem Parteitag, findet man, obwohl das so wirklich, wirklich grotesk daneben war, findet man auch in der Zeit von dieser Woche so eine Art Home-Story, so eine moderate Home-Story, wo Alice Weidel da irgendwie ganz idyllisch in ihrem Schweizer Domizil so vor sich hin werkelt und dann auch so vorgestellt wird, wo sie überall studiert hat und geil sie da so bei Unternehmensberatungen und Investmentbanken gearbeitet hat, dass ich also ganz kurz und fast dabei erwischt habe. Ich dachte, ach ja, so schlecht ist sie ja gar nicht. Wohlgemerkt, das war ein großer und schwerer Fehler, aber die bastelt an ihrer Reputation auch etwas unerfolgreich und das im Stile, wahrscheinlich ist es so eine Marine Le Pen Methode, die wird immer mehr akzeptiert, die Frau Weidel, das ist ganz furchtbar.
Ja, aber ich meine, ich finde das toll. Das ist doch genau das, was wir verdient haben. 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen. 1,6 Grad. Wir sind jetzt schon 0,1 Grad über dem, was eigentlich als Grenze in dieser Paris-Vereinbarung oder wie das da hieß, vereinbart worden ist. Und da ist es nur billig und recht, dass wir jetzt auch komplett, also gerade in Deutschland, es ist ja nicht so, dass die Deutschen jemals schlechte Erfahrungen mit Rechtsextremismus gemacht hätten. Da ist es nur billig und recht, dass die Deutschen, ich bin heute ein bisschen zynisch drauf, ja, das haben wir so bestellt, das wird jetzt so gegessen und dann wird Alice Weidel halt 2029 Bundeskanzlerin. Das ist doch super. Dann kann die alle Windräder wieder abreißen, dann können wir noch mehr russisches Gas verbrennen. Wladimir Putin lacht, erobert ganz Osteuropa. Das ist doch schön. Das ist doch
ja,
super.
Ja, also es sage keiner, dass Lauer und Wehner nicht davor gewarnt hätten. Es findet eine Normalisierung statt und in der Wahrnehmung allein, weil normaler werden die weiß Gott nicht und besser schon gar nicht. Eine Normalisierung statt das ganze wirklich unappetitlich Gelaber und diese unerträglichen, charakterlich völlig ungeeigneten Menschen, ungeeignet für die Übernahme politischer Verantwortung und für alles im Übrigen, kommen werden immer mehr, also die Mitte verschiebt sich so weit nach rechts, dass die immer mittiger werden. Und ja, das ist genau jetzt der Moment. Es ist voll im Gange. Man spürt förmlich, wie Alice Weidel irgendwie 2, 3 Menschlichkeitspunkte mehr zuerkannt werden. Völlig zu Unrecht. Aber so ist das. Und eben deshalb auch diese Nummer da mit dem Musk-Interview. Das ist ja völlig egal, dass die sich da, wenn man es gehört hätte,
komplett blamiert hat.
Aber es hat ja keiner gehört. Und von den Leuten, die sie wählen sollen, schon gar nicht. Und so, dass einfach nur hängen bleibt, die Sukli kriegt sogar hier den reichsten Mann der Welt an den Start. Und ja, das ist nicht gut. Darf man nur mit äußerster Vorsicht oder am besten, so wie wir es tun, gar nicht drüber reden.
Ja, so ist das. So ist das im Leben. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann, darüber muss man schweigen.
Das hat schon Wittgenstein gesagt.
Ja, es ist so, wie es ist. Ein ganz kurzer Hinweis: Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Das Ganze heißt Lauer und Wena Plus. Ihr kriegt den Podcast früher und mit Transkript und Kapitelmarken. Und ich bin euch unendlich dankbar. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu einem Thema, über das der liebe Ulrich sprechen wollte, die elektronische Patientenakte. Lieber Ulrich, was wolltest du denn über die elektronische Patientenakte besprechen?
Ja, seit Jahrzehnten ist sie ein Thema, so schreibt es Tagesschau.de. Jetzt wird es ernst mit der elektronischen Patientenakte. Das ist Fortschritt made in Germany, seit Jahrzehnten ein Thema. Und dann geht es endlich in Trippelschritten vorwärts und rückwärts. Und die elektronische Patientenakte ist kurz gefasst der Versuch, die Daten, die so im Rahmen ärztlicher Behandlungen anfallen, für die jeweiligen Patienten elektronisch zu erfassen und zu bündeln. Die Alternative, die jeder, der älter als 5 ist, kennt, besteht darin, wird seit Jahrzehnten so gelebt, eigentlich seit Paracelsus oder seit, keine Ahnung, seit Galen oder seit immer wird die so, seit den ersten Quacksalbern wird die so gelebt, dass da so Zettel, der Arzt füllt so eine Karteikarte aus und schreibt dann, ja, Patient hier husten und dann soll man das nehmen oder auch bei ernsteren Erkrankungen, wird also alles in Papierform geführt und wenn man dann zum anderen Arzt geht, schreibt der eine Arzt dem anderen Arzt irgendwie einen Arztbrief. Die Modernen scannen das ein und schicken eine PDF per E-Mail und so weiter und so fort. Jedenfalls, jetzt sollen diese Daten zentral in einer elektronischen Akte erfasst werden. Und da ist also ein Pilot jetzt gestartet. In einigen Regionen wird tatsächlich diese elektronische Patientenakte eingeführt. Und ich will da gar nicht so sehr und kann es teilweise auch nicht über Einzelheiten reden. Das Ganze ist über die gesetzlichen Krankenkassen läuft es. Für Privatversicherte gibt es sowas noch nicht wirklich, wenn ich das richtig sehe. Über eine App wird es dann vor allem über das Smartphone zugänglich. Ärztinnen und Apothekerinnen können auch zugreifen auf diese Daten über die Versicherungskarte.
Versichertenkarte.
Die schieben das dann in so ein Gerät und da sehen die dann, der Mann hat ja so interessante Geschlechtskrankheiten.
Ich wollte auch irgendwas mit Geschlechtskrankheiten sagen.
Ja. Und dann kann man dem Ganzen widersprechen, dann bleibt man bei der Regelung.
Dass man Geschlechtskrankheiten hat, ja.
Dass man Geschlechtskrankheiten hat, dass man also nur noch, dann ist nicht so, dass jeder Arzt und jede Apothekerin sehen kann, dass man die hat, sondern dann sieht man das nur noch über Facebook, wo man das ja inzwischen alle posten oder über whatever.
Das ist ja eine Geschlechtskrankheit. Ulrich, ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wo du im Internet unterwegs bist, wenn du sagst, auf deinem Facebook posten alle ihre Geschlechtskrankheiten.
Nein, das ist jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, dass also sich, also zum Beispiel jetzt zur Sicherheit dieser elektronischen Patientenakte hat sich der Chaos Computer Club geäußert und den
die haben gesagt,
Boys and Girls, da ist es natürlich dann auch gelungen, da wahrscheinlich ist das, was irgendwie so da diese der GKV Spitzenverband in Auftrag gegeben hat, die Informatiker, die da in den Landesgesundheitsministerien und so darin geschraubt haben, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Jungs und Mädels da vom CCC das relativ schnell überwunden haben, haben sie jedenfalls auch. Und im Vorgriff darauf, ja klar, die haben sich wahrscheinlich sofort mit wenig Aufwand und einem Commodore C64 reingehakt, aber was ich damit sagen wollte ist, ja, es kann schon sein, lass ich mal so stehen. Also, unter welchem Aspekt möchte ich gerne über diese elektronische Patientenakte reden? Sie wird eingeführt, es ist meines Erachtens jetzt ein bisschen in die Bewertung einsteigend. Es ist also sowas von jahrzehntelang überfällig, sowas von erforderlich, es ist also ungefähr so erforderlich, wie der menschliche Organismus mit Wasser gefüllt werden muss, dass eine derartige Digitalisierung der Patientendaten erfolgt. Das alles andere ist Mittelalter. Also das muss sein. Es ist mir völlig unverständlich, geht in meinen Kopf nicht hinein, wie man dagegen sein kann, dass diese Daten digitalisiert werden. Ja, jetzt nicht nur unter dem Gesichtspunkt, dass dann Oma Müller, die zu zwei unterschiedlichen Fachärzten geht, nicht eine Arzneimittelkombination von denen erhält, an der sie sofort stirbt. Das ist ja nur der eine Aspekt, dass die Daten das Leben des einzelnen Patienten und der einzelnen Patientin besser machen, sondern dass man diese Daten auch elektronisch erfasst, um sie dann in größerem Stile auswerten zu können. Das kann doch nicht wahr sein, dass da irgendjemand nicht sagt, ja, aber lieber gestern als heute das Ganze einführen. Und unter diesem Aspekt ist für mich ganz besonders beachtlich, was da alles nun zum Start in einigen wenigen Modellregionen, was da alles aus der Ecke geholt wird. Also alle sagen, ja, der Chaos Computer Club, der konnte das ja schon jetzt überwinden. Und dann kommen Sachen, ja, das ist ja jetzt nur über ein Mobiltelefon zugänglich, aber wie ist das denn jetzt gerade für ältere Mitbürger? Ist das ja kein leichtes Unterfangen mit dem Mobiltelefon. Und dann kommt, ja, Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es auch nicht. Das wäre doch gut, wenn es das gäbe. Und also entweder müsste man ganz widersprechen und dieses Rechtemanagement, das ist auch schwierig und die Anleitungen sind umfangreich und das schreckt viele ab. So, also so ein Korb von Bedenken wird jetzt dagegen gestellt und also auch gerade so dieses Argument, ja, die Älteren, die werden dann immer vorgeschoben. Ne? Ansonsten werden sie abgeschoben und hier werden sie dann vorgeschoben.
Dass oder die Staatsbürgerschaft aberkannt.
Genau, dass die Älteren dann also mit dem Handy nicht zurechtkommen. Ja, das ist natürlich wirklich sehr bedauerlich, zumal es heute der Zustand ist, dass sie gar keine Informationen bekommen und wenn sie welche wollen, kriegen sie die auch nicht. Dann kriegen sie vielleicht so einen Arztbrief, wenn überhaupt, in die Hand gedrückt. Also alles lauter Scheinargumente und ich bin wirklich sehr deprimiert, hinterlässt einen sehr schlechten Geschmack in meinem Munde, wie diesem Projekt begegnet wird. Es mag ja alles sein. Ich bin überhaupt nicht in der Lage zu sagen, ja, das ist hier wie unsicher, wie sicher das ist, wie technisch ausgereift oder nicht ausgereift das ist. Aber dem mit solchen, soll man sagen, solchen Hinterwäldler-Kleinbürgerbedenken zu begegnen, das hat mich in sehr negativer Weise fasziniert.
Ja, das ist interessant, dass du da so abgehst.
Ja.
Weil ich finde, man kann da ja auch, wenn man das möchte, eine differenziertere Position einnehmen, also zu dem ganzen Sachverhalt. Zunächst, klar, wenn die Patientenakte die elektronische all das kann, was sie können soll, insbesondere wenn man die Gesundheitsdaten dann einfacher auch benutzen kann, um irgendwelche Studien zu machen oder um irgendwelche Korrelationen zu erkennen, weiß ich nicht. Ah, wenn Leute lange dieses Medikament nehmen, dann weiß ich nicht, werden die alle dement oder dann leben die alle länger oder was auch immer. Ja. Das ist total interessant und da sagt auch niemand etwas dagegen. Aber Ich versuch's mal anders zu machen. Mal angenommen, man würde jetzt das Auto neu erfinden, ja. Und das einzige Auto, was es auf dem Markt geben würde, wäre eines, wo man bei jedem Tankvorgang Angst haben müsste, dass das Auto explodiert, ne? Dann würde man auch sagen, ja, also, das Auto an und für sich ist vielleicht eine coole Idee, aber dass das jetzt bei jedem Tankvorgang explodieren kann, finde ich irgendwie nicht so gut. Ne? Kann man auch, glaube ich, verstehen, ist jetzt nicht so komplett abgefahren. Und ich finde, man kann auch verstehen, dass man jetzt vielleicht nicht möchte. Das hat ja auch Konsequenzen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ja mein ADHS, habe ich ja öffentlich gemacht, als ich 2011 ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen bin. Und es hat konkret dazu geführt, dass ich keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr bekomme und dass ich zum Beispiel bei einer Risikolebensversicherung, die ich abgeschlossen habe, muss ich einen Zusatzbeitrag bezahlen, weil eben die Statistiken zu ADHSlern so ist, die verunfallen häufiger, die begehen häufiger.
Ich könnte mir vorstellen, du willst darauf hinaus, wenn ich da so sagen darf, dass diese Daten sensibel und schutzwürdig sind.
Ulrich, verstehe ich das richtig? Du hast vorhin erklärt, wie man eine Krankenkassenkarte in ein Gerät schiebt, damit die Apothekerin dann die elektronische Gesundheitsakte abrufen kann.
Bin ich zu ungeduldig? Oder?
Und jetzt habe ich, glaube ich, auch das Recht, einfach mal meine Gedanken auszuformulieren. Und ich finde,
ich bin zu ungeduldig.
Ja, das hast du sehr richtig gesagt, aber ich finde, man sollte, also der Punkt ist, niemand hat was gegen eine funktionierende Patientenakte. Und ich bin mir auch total sicher, dass man eine funktionierende Patientenakte machen kann. Aber ich weiß halt auch, dass wenn der Sohn des Bahnchefs Ludewig, Gottfried Ludewig, als Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium unter der Ägide des Gesundheitsministers Jens Spahn, der vor allen Dingen dafür gut ist, wenn man etwas richtig schlecht oder gar nicht erledigt haben möchte, dann holt man Jens Spahn. Dann kann ich halt auch verstehen, dass da auch ein solches Projekt gegen die Wand fährt. Und ich nehme da also so eine Position in der Mitte ein, dass ich sage, ja, in der Theorie wäre so eine elektronische Gesundheitsakte schön, aber eben nicht um jeden Preis. Weil wenn die Zahnpasta einmal aus der Tube ist, dann geht sie nicht mehr raus. Also ich meine, stell dir mal vor, wenn jetzt über alle, die da in diesem Testregion dran teilnehmen, wenn über die alle bekannt wird, weiß ich nicht, was für Geschlechtskrankheiten, was für andere Wehwehchen die haben, die Daten dann irgendwo im Darknet auftauchen oder sonst was, ja, das kriegst du nie mehr irgendwo raus. Und also, ich, wie gesagt,
ja, aber ist dann cool. Macht man es doch so wie du und spricht die Notwendigkeit an, ja, das in einer technisch brauchbaren und sicheren Form zu machen, lässt ja keinen Zweifel daran, dass es einfach notwendig ist, sich ja im 21. Jahrhundert auf diese Art und Weise die Daten zu sichern. Und kommt nicht mit irgendwelchen hinterwäldlerischen Minimäkeleien. Natürlich ist es auch, es sind nicht nur diese Mäkeleien frustrierend, finde ich, sondern auch der Umstand, dass es nicht möglich ist, ein System zumindest so sicher zu machen, wie es eine mittelgroße deutsche Geschäftsbank hinbekommt mit ihren Kontodaten. Es ist ja auch nicht so, dass da jeden Tag irgendein Riesenleak passiert. Und das, finde ich, ist eine valide Position, die du da beschreibst. Aber dieses, das gibt es ja nur per App, also da muss ich sagen, das finde
ja,
ich
aber
also
Ulrich,
so an
ich
der
meine,
Sache
wir haben
vorbei.
Doch, wir haben doch heute schon mehrmals etabliert, dass ein Großteil der Menschen und der Menschheit einfach komplett verblödet ist und strunzdumm. Und das sind die Argumente für genau diese Menschen. Das sind die Argumente. Wir können, weil es einfach auch in diesen 30-Sekunden-Soundbites gar nicht mehr möglich ist, irgendeine differenzierte Position kundzutun. Das, was ich gesagt habe, das war ja schon viel zu lang und viel zu kompliziert. Ja, das hat ja selbst dich, selbst du, der mir ja wohlgesonnen ist, selbst du, dir war das zu lang.
Du
warst nicht geduldig genug, dir das einfach mal anzuhören, ja. Und
nein, das deswegen, weil ich dich so gut verstehe und das so schnell schon wusste. Und,
ja, nee, also, aber der Punkt ist doch, ich meine, ich foppe dich jetzt ein bisschen, ne? So, aber der Punkt ist doch halt einfach, ja, das sind dann Leute, die haben Interessen und ihr Interesse ist, wir wollen diese Gesundheitsakte da nicht. Und statt dann einfach zu sagen, wir wollen die Gesundheitsakte nicht, schiebt man halt irgendein Spökes vor und dann sagt man halt sowas wie, wobei ich tatsächlich sagen muss, ja, das mit dem Smartphone ist ein Argument. Gleichzeitig muss ich sagen, die meisten SeniorInnen, würde ich sagen, haben heutzutage ein Smartphone, um mit ihren Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Da kannst du die nämlich viel schöner die ganze Zeit nerven als früher mit dem Telefon, ne? So, da ist nicht mehr, du rufst gar nicht mehr an, sondern da ist hier, warum antwortest du nicht auf meine WhatsApp-Nachrichten,
oder
auf meine
iMessages? Stalkt die Oma, ja.
Da stalkt die Oma bis der Arzt kommt.
Ja, dazu noch ganz kurz gesagt, diese Bedenken, die ich da zusammengefasst habe, die ich einfach wirklich kleingeistig finde.
Ja, sind sie ja auch.
Die kamen eben in diesem Fall, also zusammengefasst habe ich die nicht anhand der Äußerungen von irgendeinem
Spitzenfunktionär.
Ich will jetzt gar keinen nennen, von irgendeinem Parteideppen, sondern das war der Kommentar im Deutschlandfunk von Volker Findhammer. Volker Findhammer ist aber auch schon Jahrgang 63. Und das ist, wer Jahrgang 63 ist, ist jetzt 62 Jahre alt. Das ist die Nummer. Das sind die, die sagen, oh, wir wollen, dass es wieder so schön ist wie früher. Da hat doch auch geklappt, hat der Arzt einen Brief geschrieben und der Oma mitgegeben. Den hat die dann im Bus liegen gelassen, macht aber nicht. Nichts, ne? Und ach so, sie sind auch noch beim Kardiologen. Ja, wusste ich halt nicht. Ne? Haben sie jetzt halt die anderen und so. Also das war das, was mich da so aufgeregt hat. Gar keine Frage. Es regt mich fast genauso auf, aber ein bisschen weniger, dass es nicht möglich ist, da so ein Programm einigermaßen unfallfrei auszurollen. Das war schon bei vielen größeren, mehr oder weniger öffentlichen Projekten, dass das besondere elektronische Anwaltspostfach, das war eine Katastrophe, wie das.
Ja, das funktioniert also, doch auch super, oder?
Wie das, also, und was das dann, was es für ein Layout hat und sowas. Und
ja,
auch diese,
ist auch super.
Auch diese EPA, also die elektronische Patientenakte, da wird also wohl ganz viel, die Daten liegen also in den krudesten Formaten, vor allem aber im PDF-Format vor. Also ja, sprich so in dem Format, dass wenn du irgendwie mal etwas größer angelegte Auswertungen da machen willst oder mal eine KI drüber laufen lassen willst, das denkbar schlecht ist. Alles sehr, sehr deprimierend. Und unter diesem, denkbar schlecht ist es wahrscheinlich nicht, aber unter diesem Gesichtspunkt finde ich dieses Thema, also wollte ich dieses Thema ansprechen, das war mir sehr wichtig.
Ich kann
diese,
das auch.
Diese Aversion, die da gleich auch, diese Aversion, die diesem Projekt da von auch gebildeten, parteipolitisch nicht festgelegter Seite entgegenschlug, das finde ich furchtbar.
Aber gerade im Journalismus gibt es doch auch Leute, die also beruflich dagegen sind, also aus beruflichen Gründen. Weißt du, also das scheint mir irgendwie so ein, also wenn du mir jetzt von diesem Kommentar im Deutschlandfunk erzählst, das sind ja wirklich jetzt nicht so die brillantesten Gegenargumente. Und das scheint mir, da musste halt jemand mal schnell so ein paar Gründe zusammenklöppeln, warum das alles scheiße ist mit der E-Akte, mit der E-Patientenakte und dann hat er das da halt.
Ja, ich fürchte
auch.
Nur, klar, also meine Position ist nicht allein, dass das auf diesen Kommentar gestützt. Ich meine beobachten zu können, dass das die Haltung in breiten Teilen der Gesellschaft tatsächlich widerspiegelt. Und
weiß ich nicht, ob es sie widerspiegelt. Der Punkt ist halt
einfach. Ich fürchte,
einfach,
wenn das nicht so ist, bin ich froh.
Der Punkt ist halt einfach, ich glaube, es ist auch halt ein Thema, bei dem man sich so aufregt, weil da wieder einfach so, eigentlich hat man da alles, was in Deutschland im Moment und in den letzten gefühlt 30 Jahren halt irgendwie schief geht. Ja, einerseits läuft man rum, stolz wie Oscar, als ob man den Parmesan erfunden hätte, ja, ist total stolz auf seine Autoindustrie, die ja einen ach so tollen Verbrennungsmotor baut und kriegt es dann aber trotzdem nicht hin, so eine scheiß Patientenakte irgendwie halbwegs sicher zu programmieren. Dann wird da irgendwie irgend so ein Testprojekt gestartet. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Debatte darüber ist halt eben auch nicht nuanciert, sondern einfach stumpf. Und am Ende des Tages sagen die Leute, ey, weißt du, was ein Liter Milch jetzt kostet? Oder weißt du, was jetzt irgendwie eine Packung Eier kostet? Oder weißt du, was ein Einkauf im Supermarkt generell kostet? Und mir geht die elektronische Patientenakte so dermaßen am Arsch vorbei. Also jetzt nicht mir persönlich, aber wahrscheinlich Kreti und Pleti. Und dann sagen sie sich, sie geht mir zwar am Arsch vorbei, aber dass sie nicht funktioniert, wundert mich halt auch nicht. Passt ins Bild. Und ich glaube, das ist das Frustrierende dabei. Dass man so denkt, ach, das wäre doch schön, wenn einmal die Nachricht wäre, alles funktioniert. Die Patientenakte wird eingeführt, alles funktioniert, alle sind zufrieden.
Ja, letzte Details sind noch zu verbessern, aber es alles läuft super. Wir freuen uns, endlich wird die Welt besser.
Das ist doch der Punkt. Aber wie gesagt, wenn da Gottfried Ludewig und Jens Spahn am Start sind, Gottfried Ludewig war ja der, als der noch bei der Jungen Union war, hat er sicher für so ein Verhältniswahlrecht ausgesprochen, ne? Das ist auch ganz geil. Der wollte also, dass so Mehrleister wie er, ne, von Beruf Sohn.
Also ein Verhältnis, mehr so ein Dreiklassenwahlrecht, oder?
Ja, genau. Dass so richtige Top-Performer wie er, die Stimme kriegen mehr haben. Dann halt mehr Stimmen und andere halt nicht, ne? So der Pöbel. Der Pöbel halt so. Ja, Ulrich, das ist alles nicht schön, ein bisschen tragisch. Du wolltest aber auch noch darüber reden, was Robert Habeck, der Robert,
ja,
was
der Robert,
jetzt vorschlägt,
der Robert. Schön,
was der
ja.
jetzt vorschlägt mit die Milliardärskrankenversicherung und mit die Kapitalertragssteuer.
Robert Habeck, also es ist ja Wahlkampf und Robert Habeck sorgt für Aufregung mit dem Vorschlag, künftig wolle er auch Einkünfte aus Kapitalerträgen für die Finanzierung der gesetzlichen Kassen heranziehen. Schon mal kurze Vorabbewertung, egal was man davon hält und was man dazu noch sagen kann, ist ja schon mal irgendwie fast mit dem Florett gefochten gegenüber diesem Krempel, der da ansonsten noch durch den Wahlkampforbit ballert, wie Ausbürgern und Back to the 60s. Also jedenfalls, was will er machen? Einkünfte aus Kapitalerträgen für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse heranziehen. Das Prinzip ist ja so, aktuell wird das Arbeitseinkommen herangezogen für die Entrichtung und Bemessung und Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge. Sozialversicherungsbeiträge im Wesentlichen Rentenversicherungsbeiträge und Krankenversicherungsbeiträge. Und anhand des Arbeitseinkommens dann berechnet, wie viel man an die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Bis zu einer Bemessungsgrenze wird das Arbeitseinkommen herangezogen. Ja. Nicht herangezogen wird, wenn man von Kapitaleinkünften lebt. Darauf zahlt man keine Sozialversicherungsbeiträge, darauf zahlt man ausschließlich Kapitalertragssteuer. So, ja. Jedenfalls also, Robert Habeck sagt das und er möchte diejenigen, die große Einkommen haben, weil sie Geld für sich arbeiten lassen, an der Finanzierung des gesetzlichen Gesundheitssystems beteiligen. Und ja. So möchte er einen weiteren Anstieg der Beiträge abbremsen. Die Beiträge, das hat jetzt nicht Robert Habeck allein festgestellt, sondern das sagen alle, die sich damit befassen, die steigen und jedenfalls steigen unaufhörlich und unweigerlich derzeit die Kosten des Gesundheitssystems. Und irgendwie muss man diese Kosten in den Griff kriegen. Auch das sagen alle, die sich ein bisschen damit auskennen. Hingegen sagen Leute wie Friedrich Merz und Olaf Scholz, sagen, nein, nein, ihr kriegt alle mehr, keiner kriegt weniger und wir machen das schon. Und da kommt jetzt Robert Habeck und sagt, also müsste man doch heranziehen. Es regt sich also die üblichen Menschen aus der politischen Szene, die Robert Habeck sowieso nicht abkönnen, weil der cooler ist, besser aussieht, besser denken und reden kann als sie, hassen die den und versuchen jetzt, also schmeißen mit harschester und auch ad personam gehender Kritik von Söder bis Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
Ja, lassen, was es alles gibt. Lassen die Kritik hageln auf Robert Habeck und seinen Vorschlag. Es werden dann auch einige spitze Nachfragen gestellt, die allerdings, das muss man den Nachfragern lassen, beziehungsweise Robert Habeck anlasten, die jetzt nicht ganz abwegig sind. Also es gibt die Leute, die sagen, das schadet natürlich diesem Vorhaben und dem Wunsch, dass die Menschen jetzt doch etwas für ihre Altersvorsorge tun und sich so ein paar Kapitalanlagen besorgen. Das ist ja blöd und soll dann jetzt die Krankenschwester, die berühmte Krankenschwester, die dann,
die
auftaucht, die gibt es nur als Metapher.
Die gibt es nämlich gar nicht
in echt. Ja. In echt ist sie allen scheißegal. Egal, aber als Metapher ist sie sau wichtig. Die Krankenschwester, die dann da also ihre 50.000 Euro gespart hat und jedes Jahr da 500 Euro Zinsen von bekommt, der wollt ihr jetzt also ans Eingemachte. Das wirft man dem Erstvorschlag vor und dann zeigt sich so, dann kommt jetzt also nicht nur kein fertiger Gesetzentwurf, sondern es kommt eigentlich auch nicht der Hauch eines etwas klareren Konzeptes. Aus der grünen Szene kommt erst so, ja, nee, wir wollen das erst ab 1 Million, Vermögen 1 Million. Und dann sagt er, 1 Million, wie kommt ihr denn darauf? Ah, wissen sie dann auch nicht so ganz genau. Also dieser Vorschlag, das kann man, glaube ich, sagen, ist noch nicht voll durchdacht gewesen. Und das ist auch aufgefallen. Und der erste Versuch, das zu differenzieren, war, Zitat, es gehe um große Kapitalerträge. Das ist auch noch nicht das Maß an Differenzierung, das man vielleicht sich wünschen würde. Also das Ganze franzt so ein bisschen aus und ist also, ja, ist nicht so richtig, wie soll man das nennen? Also es hat nicht so richtig durchgefetzt, dieser Vorschlag. Der ist aber auch auf eine nahezu denkfeindliche Art und Weise niederkatetscht worden. Warum möchte ich darüber nun reden, über dieses eigentlich etwas unangenehm, unappetitliche Gemetzel? Darüber möchte ich reden, weil hier das Phänomen ist, dass zumindest einer mal einen Vorschlag macht, in der Sache etwas sagt und wirklich auf ihn eingedroschen wird, als hätte er die Ausbürgerung von Doppelstaatlern vorgeschlagen. Hat er aber nicht. Er hat einen Beitrag geliefert, der wahrscheinlich etwas unausgegoren war, aber der in der Sache einem allseits verfolgten Ziel dienen soll und ja, aber nicht landet. Was macht es mit dir?
Ja, was macht das?
Gar nichts.
Gar nichts. Was macht das mit mir? Das ist natürlich, wir haben heute so ein unterschwelliges Thema. Das unterschwellige Thema lautet, glaube ich, this is why we can't have nice things. Also, was meine ich damit? Zum Beispiel die OECD, eigentlich alle international tätigen Vereine, die sich irgendwie mit Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen, sagen immer, ja, also das Einkommen, das Arbeitseinkommen in Deutschland wird überproportional besteuert und das Einkommen aus Kapitalerträgen wird überproportional privilegiert. So, und diese 25% Kapitalertragssteuer, die sind total schön, wenn man eben Kapitalerträge hat, weil dann bezahlst du die und dann ist der Drops gelutscht, ne? Also da bezahlst du dann auch keine Einkommenssteuern mehr drauf und gar nichts, ne? Und das ist natürlich, wenn man sich das dann also so anschaut, ne, der Teufel scheißt auf den größten Haufen, wenn du dann Fuck You Money hast und zu Beginn der Pandemie gehen die Apple-Aktien runter, dann weißt du halt, ja gut, also wenn die Apple-Aktien nicht mehr raufgehen, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann wird das Problem nicht sein, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro in Apple-Aktien investiert habe, sondern dann wird das Problem sein, dass aus irgendeinem anderen Grund die Firma Apple durch die Pandemie niedergerafft worden ist. Das will ich sagen, du musst noch nicht mal jetzt hier der Gordon Gecko sein oder irgendwelche krassen Optionen mit irgendwelchen Hebeln und sonst was, mit denen da irgendwie spekulieren. Du kannst auch ganz klassisch auf einfach große Unternehmen setzen und kaufst dir Aktien von denen und die steigen dann schön und ein paar Jahre später verkaufst du die mit fettem Gewinn und bezahlst halt nur 25% Kapitalertragssteuer drauf. Und wie man diese Kapitalerträge dann weiter besteuert, da kann man sich trefflich drüber streiten, wie man das ordentlich macht, wie man das auch gerecht macht. Man kann sich aber sicher sein, ich glaube, die Krankenschwestern in Deutschland, die am Devisenmarkt tätig sind sozusagen, das ist eine niedrige dreistellige Zahl. Wahrscheinlich kennen die sich auch alle persönlich, weil die sich einmal im Jahr treffen. Nee, was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich komplett geschmacklos, wenn dann wieder das, also immer dann die Schwächsten der Gesellschaft rangezogen werden, wenn man die Reichsten der Gesellschaft, wenn man die besteuern will. Das erinnert mich so ein bisschen an, kannst du dich noch dran erinnern, was los war, als die gesagt haben, Elterngeld ab einem zu versteuernden Einkommen ja. von 150.000 ja. Euro ist nicht mehr. So,
ja, genau.
Daran erinnert mich das so ein bisschen.
Da waren alle dagegen, also auch die
nie im Leben 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben. Und heute Morgen die Bild dann auch direkt wieder, hier Robert Habeck will an ihre Ersparnisse. Das ist natürlich totaler Quatsch. So, und ja, muss man auch die Grünen für kritisieren. Da kannst du ja die Uhr nachstellen, dass wenn du sowas vorschlägst, dass es dann erstmal mit der flachen Hand gibt, ja, und dass es dann da auch unter der Gürtellinie Kritik gibt, dass man dann nicht sagt, das wollen wir für Kapitalerträge bis so und so viel 1.000 Euro sind Steuer- oder Sozialabgaben frei und dann aber ab dem so und so viel tausendsten Euro wird das irgendwie behandelt wie Einkommen. Das wäre eine einfache, ich meine, es gibt ja jetzt schon den Pausch, wie heißt das, den Sparer-Pauschbetrag oder der Sparer-Pauschbetrag ist das, ne? Ja. Mhm. So, da füllst du dann immer so Zettel aus und dann sagst du hier meine Aktien, da Sparer-Pauschbetrag oder so und dann hast du einen Freibetrag von, ich weiß nicht, was das im Moment ist, 800 Euro oder irgendwie sowas, ne? So, und dann könntest du ein Äquivalent dazu, ne, versteht dann auch jeder, zumindest die Leute, die diesen Pauschbetrag schon mal dann irgendwie hin und her geschoben haben, versteht jeder, machst du eine Grenze, sagst, so und so viel ist frei und der Rest wird dann halt normal besteuert. Und da muss man den Grünen sagen, okay, dass es der Robert Habeck dann nicht hinkriegt, in irgendeinem Ankündigungsvideo das klar zu erklären, ist natürlich ein bisschen blöd.
Aber ja, das war nicht gut.
Es ist natürlich umso blöder, dass du in Deutschland also gar nichts mehr diskutiert bekommst. Ja. Das Einzige, über das du in Deutschland noch diskutieren kannst, ist der Ausländer. Und wie du dem Ausländer das Leben schwerer machst und warum der Ausländer an allem schuld ist. Darüber kannst du noch reden. Da kannst du,
ja, ja,
du
das
kannst
geht
den
noch.
Mhm. ganzen Tag drüber reden, weil wir wissen ja alle, dass die Krankenschwester nur mit so wenig Aktien handeln kann. Das liegt ja auch am Ausländer. So. Und also das ist das Tragische. Das ist das, was sich hier durch diese Sendung zieht, eine differenzierte Auseinandersetzung mit Dingen. Ich meine, das ist hier Susanne Klatten, Stefan Quandt, meine beiden Lieblingsmilliardäre. Ja, jedes Jahr kriegen die für ihre geerbten Aktien Millionen, dreistellige Millionenbeträge Dividende in gut laufenden Jahren kriegen die beiden zusammen eine 500 Millionen Euro Dividende ausgezahlt. Und ich finde, da kann man schon mal darüber reden, ob aus diesem riesengroßen Dividendengewinn, der da an zwei Personen ausgeschüttet wird, das ist ja das Krasse, es sind zwei, ja, in Wörtern zwei. Es sind zwei Personen, die da jährlich fast 500 Millionen Euro ausgeschüttet bekommen. Und ich finde, da kann man schon mal die Frage stellen, sollten wir ab der ersten Million das vielleicht so behandeln wie Einkommen? Wäre das mal vielleicht eine Idee? So.
Ja, dabei bin ich mir sicher, dass die Kluttens wahrscheinlich so ein Scheinangestelltenverhältnis bei einer ihrer Firmen haben.
Ja, natürlich.
Damit sie die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge von ihrem Arbeitgeber gezahlt bekommen.
Das ist ja das Geile bei den Kluttenquants. Es gibt ja das sogenannte Schachtelprivileg. Das heißt, wenn du mit einer Beteiligungsgesellschaft 10% oder mehr an einer anderen Gesellschaft hältst, dann ist diese Beteiligungsgesellschaft von der Kapitalertragssteuer befreit, beziehungsweise bezahlt einen deutlich geminderten Satz. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwie so, ja, immerhin bezahlen die Kluttenquants, die bezahlen ja wenigstens 25% Kapitalertragssteuer. Nee, bezahlen die nämlich auch nicht, weil die schön das Geld in der Gesellschaft lassen, da lassen die das dann für sich arbeiten. Und erst wenn man das Geld aus der Gesellschaft rausnimmt, würden dann nochmal irgendwelche Steuern fällig. Aber die Gesellschaft, die Anteile für Stefan Quandt und Susanne Klatten die Anteile hält, die ist da erstmal fein raus und durch das Schachtelprivileg nahezu von der Kapitalertragssteuer befreit.
Zwei Dinge. Zum einen zeigt wahrscheinlich dieses Beispiel ein bisschen, dass man über Sozialversicherungsbeiträge sehr schlecht an Milliardäre und sehr Wohlhabende auch unterhalb der Milliardengrenze drankommen dürfte. Im Zweifel sind die einfach auch mal privat versichert und ja, die ganz einfache Lücke wäre die Privatversicherung. Das ist ja so, dass da die Beiträge einfach zwischen Versicherungsnehmerin und Versicherungsgesellschaft letztlich ausgehandelt werden, beziehungsweise vertraglich vereinbart werden. Und das selbstverständlich unabhängig vom Einkommen. So, und das heißt, man würde also die 10% der ohnehin privilegierten privatversicherten Personen zunächst einmal gar nicht erreichen. Das ist ein Vorwurf, der gegen Habecks Vorschlag auch in Stellung gebracht worden ist, dass es natürlich für privatversicherte Menschen ohne Auswirkungen bleibe, beziehungsweise Robert Habeck nicht gesagt hat, wie er die einbeziehen wolle und dann erst sozusagen im Nachschuss gesagt hat, ja, man sei ja auch für eine Bürgerversicherung. Das ist alles nicht so richtig gut gelaufen. Aber meines Erachtens eine lässliche Kommunikationssünde. Und der zweite Punkt, auf den ich gerne, wo ich noch ergänzen wollte, in deine Richtung gehen, wo du gesagt hast, dass wenn einer mal irgendwie einen Vorschlag macht, das nicht mehr diskutiert werden kann, das ist ja nicht nur ein Vorschlag, der so ein bisschen, ein bisschen Denkprodukt ist, sondern es ist ja obendrein ein Vorschlag und nach meiner Wahrnehmung der bislang einzige Vorschlag, wo von Seiten eines Spitzenpolitikers, einer Spitzenpolitikerin doch einfach mal gesagt wird, ey Kinder, es geht nur so, dass an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr, von dem einen oder anderen ein bisschen mehr bezahlt werden muss. Und ich glaube, dass dieser Vorschlag so, dass diese Überlegung so niederkatetscht worden ist einfach dem Umstand geschuldet, dass hier jemand offen sagt, dass es womöglich an der einen oder anderen Stelle für den einen oder die andere Einschränkungen wird geben müssen. Und Das ist das, was mich so wahnsinnig aufregt, dass das außer ein paar wenigen keiner sich zu sagen traut.
Aber du solltest nicht unterschätzen hier, ne, siehe Elon Musk und Elon Musk und Konsorten, in was für einem vorauseilenden Gehorsam die Politik TM den richtig reichen Leuten entgegenarbeitet, ne? So, also die wissen natürlich schon, dass eine Susanne Klatten, die hat ja hart für ihre geerbten Aktien gearbeitet. Die möchte das nicht. Die möchte keine Sozialabgaben auf ihre halbe Milliarde da oder Viertelmilliarde Euro Dividendengewinn, die sie da jedes Jahr bekommt. Wo kommen wir da denn hin? Das ist doch Kommunismus. Stell dir mal vor, Ulrich, du kriegst jedes Jahr von geschenkten Aktien 250 Millionen Euro. Und dann kommt dieser Gaunerstaat auch noch auf dich zu. Ich meine, Steuern sind Diebstahl, dann kommt dieser Gaunerstaat auch noch auf dich zu und will dann nochmal Geld von dir haben, ja, dabei nagst du doch schon fast am Hungertuch, ja, also sorry, aber das ist ja auch wieder so typisch in Deutschland, ja, da wird Leistung, ja, wenn du Aktien erbst und einfach jedes Jahr dafür Geld bekommst, Leistung wird in diesem Land einfach bestraft, ja, so, das ist immer diese Neiddebatte.
Ja, mit dem Wort Sozialismus hast du es ja schon perfekt umschrieben.
Ist wirklich ganz, ganz schlimm. So, und dann kommt Alice Weidel noch und erzählt, dass Hitler ein linker Kommunist war und dann wird's rund. Ja, schön. Ja, es passt gut ins Overall-Thema. Was wollten wir denn noch? Also, ich finde zumindest... Mehr für alle. Ich muss zumindest ganz kurz, bevor wir hier Schluss machen, beziehungsweise Ulrich Schluss machen will, muss ich noch ganz kurz über Mark Zuckerberg reden. Und zwar über Mark Zuckerberg, dem CEO von Meta. Ja, Facebook hat sich ja irgendwann mal in Meta umbenannt. Das war, weil man versucht hat, dieses Virtual Reality Metaversum zu etablieren. Das war Second Life mit VR, mit Virtual Reality Brillen, ja. Und das war also von Anfang an ein kompletter Rohrkrepierer, aber ist ja nicht schlimm. Das war ja das Geld von anderen Leuten, was dann da versenkt worden ist. Also Mark Zuckerberg, der ist ja jetzt auch quasi ein CEO eines Social Media Unternehmens. Ich glaube, der hat sich dann jetzt im US-Wahlkampf irgendwie so ein bisschen angeguckt, wie das der Elon Musk macht. Und dann hat er sich gefragt, sag mal, warum bin ich denn jetzt nicht der Typ, der da irgendwie der Präsidenteneinflüsterer ist und so, ne? Ja, und dann hat man sich überlegt, ja, die Trump-Administration wird unter dem Rubrum Free Speech die Content-Moderation verbieten. Also was macht Mark Zuckerberg in vorauseilendem Gehorsam? Macht er irgend so ein Video und erklärt erstmal, dass Meta mit dem sogenannten Fact-Checking aufhören wird. Also vorher haben die ja, ich meine, davon hat man nicht viel gemerkt, aber vorher haben die mit so Redaktionen zusammengearbeitet, beziehungsweise hatten so eine eigene Redaktion. Die hat dann, wenn da irgendwelche Verschwörungstheorien rumgehen, haben die dann da so geschrieben, ja, stimmt das denn jetzt oder stimmt das denn nicht? Und dann gab es da irgendwelche Informationsdingis und so. Und da sagt der Zuckerberg jetzt, ja, sie hören mit dem Fact-Checking auf, sie hören mit Diversity-Programmen auf, sie hören mit Inklusionsprogrammen auf und sie hören auch mit Gleichstellungs-Fairness-Programmen auf, Equity. So, und gleichzeitig geht Mark Zuckerberg zu dem Podcaster Joe Rogan und erzählt dann dort was von maskuliner Energie. Auf der Webseite Snopes hat man das also schön abgetippt, um so und Zuckerberg sagt dann da zum Beispiel, the kind of masculine energy I think is good. Obviously, you know, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. All these forms of energy are good, and I think having a culture that, like, celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive and that has been a kind of a positive experience for me. Also Mark Zuckerberg redet da von seinem Marshall, ja, es ist erschreckend,
der muss man jetzt,
einer also der reichsten Menschen der Welt so ausdrückt, ne? Ja, das ist, da denkst du dann auch so, ja, es so, die entzaubern sich alle selbst. Aber also Zuckerberg erzählt dann da so fröhlich, ja, das hätte er so, er macht ja hier diese Mixed Martial Arts und so, und da hätte er jetzt mit seinen Kumpels da irgendwie gelernt, ja, Maskulinität, ach, das wäre ja eigentlich ganz gut. Und das Schöne an diesem Interview ist, er bleibt da so total vage. Er sagt nicht, was er damit meint, wenn er Masculine Energy sagt. Er sagt halt nur, ja, but I think these things can always go a little far. And I think it's one thing to say we want to be kind of like welcoming and make a good environment for everyone. And I think it's another to basically say that masculinity is bad. And I just think we kind of swung culturally to that part of the spectrum where, you know, it's all like masculinity is toxic. We have to like get rid of it completely. It's like, no, both of these things are good. Right? It's like you want feminine energy, you want masculine energy. I think that's like you're gonna have parts of society that have more of one or the other. So, also das ist so ungefähr, das ist so
Satire fast, ne?
Das ist, das, ja, wenn du das so vorgeschlagen hättest als für einen Film in einem Drehbuch, da hätten dir das die Redakteure oder die Produzenten, die hätten dir das um die Ohren gehauen und gesagt, sorry, aber das muss auch ein bisschen realistisch sein, ne? So. Ulrich, was macht das mit dir?
Das macht mit mir, das bestätigt meine, das ist Wasser auf die Mühlen meiner Furcht, dass wir, oder meiner Feststellung fast schon, dass wir in tatsächlich reaktionären Zeiten leben.
Ja, ja.
Dass wir gewärtigen ein, ja, über weite Teile des gesellschaftlichen und politischen Lebens sich erstreckende Rückwärtsgewandtheit.
Ja.
Und ein, das ist ja jetzt, das sind ja keine Einzelfälle. Und das fängt bei Mark Zuckerberg an und endet bei Friedrich Merz und Jens Spahn. Und das ist auch die ganz klar erkennbar, die Slogans Christlich-Demokratischen Union zur Bundestagswahl, die haben alle, jedenfalls alle, die ich gesehen habe, was
immer ist mit Stolz.
Nee, nicht nur was mit Stolz, sondern mit einer Form von wieder. Also
ja, ja. Auf ein Deutschland, dass wir wieder stolz sein können.
So ist es, ja. Also, und das Schlimme ist zunächst einmal, ich finde, das Schlimmste ist das Wieder und nicht das Stolz. Ja. Und das Stolz ist schon schlimm. Aber es ist dieses Wieder, was ja heißt zurück zu. Es soll so sein, wie es früher war. Und das eben von Zuckerberg bis Friedrich Merz. Die sitzen im selben Boot, aber es ist schon sehr breit angelegt. Das ist nicht nur eine Bewegung, eine Fraktion aus dem Spektrum. Es ist fast das ganze Spektrum.
Ja, ja.
Das ist aber das zurück will zu Masculinity und den Zeiten, wo man noch wusste, wer Frau und Mann ist und wo man noch wusste, wer an den Herd gehört und wer und wer hinters Steuer gehört.
Darum geht's nämlich, das finde ich das Schöne bei Zuckerberg, das kann ich mir so richtig vorstellen, wenn der da sagt, I think that's like, you're gonna have parts of society that have more of one or the other. Da kann ich mir richtig gut vorstellen, ja, am Herd mehr feminine Energie und in der Firma. Ich finde das sowieso so lustig. Ich habe dann heute mal so ein bisschen dazu recherchiert und es ist zumindest so, es gibt ja den Standard and Poor's 500, ne, die 500 meistgehandelsten, wertvollsten Unternehmen, Aktienunternehmen in den USA. Ja, und 2023 war das so, dass sage und schreibe 43 CEOs aus dem S&P 500 Index, 43 CEOs waren Frauen. Und ich finde, da sieht man ja ganz toll an diesem Beispiel, wie Mark Zuckerberg also vollkommen recht hat. Also irgendwie wurde die Maskulinität aus dem Geschäftsleben ja quasi vollkommen verbannt. Also, ne, das ist ja furchtbar. So, also, nein. Und das Schlimme ist, also erstens ist das Schlimme, es ist kompletter Opportunismus, ne? Und bei Zuckerberg ist es halt besonders zynisch, weil wenn man sich überlegt, was sich Demokratien also alles da aus den Rippen geleiert haben, was sie versucht haben, Facebook zu regulieren, was Facebook in demokratischen Ländern nie mit sich hat machen lassen. Ja, Facebook war hat bei autokratischen Staaten immer gespurt, ja. Aber in Demokratien, da war man fröhlich und fleißig daran beteiligt, die Demokratie schrottreif zu schießen, indem man eben zur Polarisierung der Gesellschaft beigetragen hat und zur Verbreitung von, ja, Lügenpropaganda. Und jetzt kommt der Trump. Jetzt wird klar, auch in den USA wird es autokratischer zugehen oder autokratisch. Und in vorauseilendem Gehorsam passt sich Zuckerberg in so einem opportunistischen Move an. Ist auch ganz, also der versucht tatsächlich Elon Musk, mark my words, der versucht tatsächlich Elon Musk den Rang streitig zu machen. Der Meta, Facebook, die haben 1 Million US-Dollar für die Amtseinführungsfeierlichkeiten von Donald Trump gespendet. Das ist etwas, was sie vorher noch nie gemacht haben. Und Mark Zuckerberg wird zu Ehren der Amtseinführung eine Gala mit prominenten, reichen, republikanischen SpenderInnen moderieren, co-moderieren. Und was man da also sieht, ist, ja, dieser Voraus, ist genauso wie der Bezos, der Washington Post vor der Wahl verbietet, dass da eine Wahlempfehlung, ein Endorsement für die Kamala Harris gedruckt wird. So kriechen die jetzt dem Trump alle komplett in den Arsch. Das ist auf ganz vielen Ebenen sehr bedenklich. Und es ist auch bedenklich, weil Zuckerberg damit diese Maskulinitätsbewegung ja auch normalisiert. Also es ist nicht verwunderlich, dass Andrew Tate, dieser ganz unsägliche Mensch, diese Person, ich weiß gar nicht, was man zu dem sagen soll, außer ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, die also Andrew Tate Videos irgendwie konsumieren, weil er musste denen nämlich die ganze Zeit erklären, was das für eine Scheiße ist, die der erzählt. Andrew Tate hat also erstmal auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sich auch zu Zuckerberg geäußert und meinte dann so, hier, Bro, also ich habe quasi die Maskulinität alleine zurückgebracht, weil alle anderen Typen vor mir waren ja komplette Weicheier, ja. Also es ist klar, dass sich der Täter angesprochen fühlt, natürlich eher aus einer Position der Schwäche, weil er natürlich weiß, wenn dieser ganze Maskulinismus-Scheiß jetzt durch so Typen wie den Zuckerberg irgendwie salonfähig wird und gesellschaftsfähig wird, dann verliert er irgendwie das Image des Rebellen und verliert diese Maskulinitätsnummer auch irgendwie wieder so ein bisschen ihren Reiz. Aber es ist dasselbe Horn, in das Zuckerberg und Tate da blasen. Ja. Und das ist das Schlimme.
Ja, das ist das Schlimme. Das Fenster ist schon sehr, sehr weit verschoben. Wahrscheinlich können die in Kürze nur noch Aufmerksamkeit dadurch erlangen, dass sie ihre Frauen mal
vor laufender Kamera verprügeln.
Und ja, das ist das Schlimme, sagst du. Wir finden vieles Schlimmes. Das Schlimme ist jedenfalls auch, ich finde, dass es ist jetzt gar nicht so schlimm, dass ein Milliardär jetzt irgendwie opportunistisch handelt, ist vielleicht gar nicht so überraschend und als solches auch gar nicht so verwerflich. Wenn er nicht immer Opportunist gewesen wäre, wäre er ja nicht da, wo er jetzt ist. Und das viel Schlimmere, finde ich, ist der Umstand, dass das angenommen wird, auf fruchtbaren Boden fällt oder gar auf eine in den Gesellschaften vorhandene Tendenz einfach nur reagiert oder die bedient jedenfalls. Das ist wahrscheinlich der Punkt, dass das dieses Bedürfnis bedient und dass also so viele Dinge, die mühsam für Minderheiten, du und ich, wenn ich es richtig sehe, gehören nun wirklich gar keiner Minderheit an.
Nee.
Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie lange man und wie hart und wie bitter man dafür kämpfen muss. Wir können uns da nur eine vage Vorstellung machen. Das geht jetzt alles in den Bach wieder runter. Jetzt darf man dann wahrscheinlich wieder Schwule beschimpfen und Frauen verprügeln.
Facebook hat schon seine Richtlinien geändert. Du darfst jetzt also auch wieder sehr schlimme Dinge über Schwarze zum Beispiel sagen, ohne dass das vor denen irgendwie geahndet wird.
Und wie gesagt, wir leben in reaktionären Zeiten und bis in die bürgerliche Mitte, repräsentiert durch die CDU, der Politikwechsel, der soll irgendwo hinführen, was früher mal war. Und Naja, gut, also die Sozialdemokraten sind nicht viel besser, aber das macht sie insgesamt auch nicht besser. Die wollen ja auch, glaube ich, zurück zu, als Kruppstahl noch was hermachte. Wie dem auch sei, wir leben in reaktionären Zeiten. Mark Zuckerberg, ich finde von dir ein, bei mir jetzt gar nicht, was auch nicht so viel heißt, bei mir jetzt gar nicht so
war dir nicht
präsent,
so klar, ne?
Diese Masculine Energy Scheiß. Also gut, dass ich diesen Podcast höre, jedenfalls den Teil, den du beiträgst. Da muss man ja höllisch, da muss man ja wirklich alles dafür, dass das nicht noch weiter verbreitet wird. Mein Gott, ist das furchtbar. Dieses primitive Highschool-Gestammel da. It's kind of like, like you don't do. Und boah, ist das ekelhaft.
Als ob der gerade gelernt hätte, Englisch zu sprechen, ne? Ich meine, der ist Native Speaker, ne? Was halt wirklich schlimm ist.
Ja, der ist wohl wirklich Native Speaker, ja.
Man findet das ja als halbwegs normaler Mensch, wenn man so auch als Mann gefestigt im Leben steht, ja, möglicherweise sogar eine Beziehung hat, eine Familie, dann findet man dieses Gelabere von Maskulinität, findet man ja irgendwie hinreichend bizarr. Und dann denkt man sich so, ja, wovon redet der denn jetzt, ne? So. Und Das Schlimme ist aber, und das wird auch von der Politik in Deutschland systematisch unterschätzt, das Schlimme ist aber, dass es einen signifikanten Teil junger Männer gibt. Und das siehst du ja auch an den Zahlen, wie sich die jungen Wähler, wie sich das entwickelt, wie viele junge Männer jetzt Trump gewählt haben im Vergleich zur Wahl 2020, wie viele jungen Leute auch in Deutschland zum Beispiel die sogenannte Alternative für Deutschland wählen. Es gibt bei jungen Männern auch in Deutschland Frustrationen. Die haben mit vielen Dingen zu tun, unter anderem mit dem Kapitalismus, mit dieser Vorstellung davon, besonders was leisten zu müssen und aber gleichzeitig auch von dem System irgendwie so ein bisschen vermittelt zu bekommen, ja, eigentlich brauchen wir dich auch nicht, beziehungsweise nur, wenn du dich genau so verhältst, wie wir das von dir gerne hätten. Und also ich glaube auch, dass genauso wie Frauen irgendwann tatsächlich ja dieses Bedürfnis haben, so wurde mir berichtet, einfach ein Kind zu bekommen und das nicht mehr aus dem Kopf kriegen, Männer irgendwie diesen Drang haben, irgendwas Großes leisten zu müssen, ohne dass man das jetzt rational erklären könnte. Also mir ging das zumindest so. Ich bin nach Berlin gezogen und habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas reißen, so. Und es gibt also viele junge Männer. Und klar, als halbwegs erwachsener Mensch und als halbwegs aufgeklärter Mensch möchte man denen ja zurufen, ey, weißt du was, das kann ja alles sein, dass das irgendwie scheiße ist, aber get your shit together, ja, fang mal irgendwie an, ein bisschen an dir zu arbeiten, dann klappt das auch mit den Frauen, worüber sie sich dann ja auch beschweren, wobei man ja sagen muss, diese Dating-Kultur mit Tinder und so, das ist ja noch eine ganz andere Komplettkatastrophe, ja. Also was ich da immer höre und auch lese, also, es ist ja wirklich furchtbar. Also ich fand ja Dating schon vor Online-Dating schlimm, aber also mit Tinder musstest wohl komplett alles im Arsch sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So. Und man möchte denen also zurufen, get your shit together, fangt an euch irgendwie zu arbeiten. Und es gibt leider kein positives, progressives Bild von Männlichkeit. Es gibt aber ein reaktionäres Bild von Männlichkeit, das durch solche Leute wie dem Andrew Tate propagiert wird oder durch so Leute wie diesen Samtsakko-Träger von der AfD, der dann 23 so ein Video gemacht hat mit hier echte Männer wählen rechts. Das wurde dann weit und breit verbreitet auf dem Kurznachrichtendienst, Twitter, überall. Alle haben sich beömmelt. Und ich habe damals schon gesagt, ja, ihr lacht darüber, aber der Punkt ist, das verfängt bei einer gewissen Gruppe von jungen Männern, die sich davon angesprochen fühlen. Und was man bräuchte, wäre tatsächlich ein pragmatischer Umgang damit, dass man also jetzt mal 5 Grad sein lässt, dass man sagt, ja gut, eigentlich weiß ich, dass die müssten den ersten Schritt machen und an sich arbeiten. Aber weil wir auch wissen, dass wir keinen Bock haben, dass noch mehr Leute Andrew Tate, dem Samtsakko-Träger oder jetzt neu Mark Zuckerberg hinterherlaufen, müssen wir jetzt mal hier ein alternatives Männlichkeitsprogramm abfackeln, damit die Also diese Hummeln im Hintern und dieser Drang, irgendwas erreichen zu müssen im Leben, dass das mal irgendwie in konstruktive Bahnen gelenkt wird. Und das fehlt vollkommen. Das fehlt auch in der politischen Betrachtung vollkommen, dass man das überhaupt als Problem sieht. Weil wenn du dir nur Zahlen anguckst, wie Jugendarbeitslosigkeit oder die Shell-Jugendstudie oder sonst irgendwas, da siehst du das dann nicht unbedingt sofort raus. Aber diese Gruppe junger Männer, das war also in der Geschichte der Menschheit schon immer ein Problem. Wenn du zu viele junge Männer hattest, die nichts zu tun hatten oder die schlechte Laune hatten, das hat Gesellschaften destabilisiert. Deswegen gab es früher alle 25 Jahre Krieg. Hast du deine jungen Männer mal so ein bisschen verheizt und danach ging es wieder. Ja. Das ist aber heutzutage auch keine Lösung mehr.
Das, was sehr, sehr traurig ist, ist, dass ja bei all den Bemühungen aus dieser Masculinity der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende herauszukommen, ist ja der Point of No Return nach allem, was wir sehen, noch sehr, hätte sehr weit in der Zukunft gelegen oder läge sehr weit in der Zukunft. Was will ich damit sagen? Es ist ja immer noch so, dass, du hast es vorhin auch angedeutet bei den Fortune 500 Companies, dass die männlich dominiert sind. Das heißt, wenn jetzt der Schulterschluss der Masculine Society geschieht, sind die natürlich noch immer absolut erdrückend, nicht in ihrer Qualität, sondern in ihrer Quantität und in ihrer Kraft und Möglichkeit. Und das ist einfach, ja, das ist sehr, sehr traurig. Also überhaupt dieses Konzept wieder rauszuholen, statt zu sagen, hey, hier, lass doch mal die Person mit dem klügsten Gedanken einfach nach vorne.
Ja.
Jetzt mal egal, Mann, Frau oder divers, what the fuck. Ja, stattdessen jetzt so ein überholter Blödsinn. Das
ja, vor allen Dingen auch so ein vager Blödsinn. Ich meine,
ja, aber Masculine auch böser Blödsinn.
Ja, böse, vage, Masculine Energy. Was soll das bitte sein, dass du im Stehen scheißen kannst oder irgendwie so? Ja, weil ich weiß es nicht.
Ja, dass du mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzen kannst und danach Krieg machst. Das ist wahrscheinlich das, was der sich vorstellt.
Wir leben in nicht ganz so tollen Zeiten. So.
Ja,
aber
also
dafür
heute
gibt's ja diesen Podcast,
also
vielleicht
der Jahresausblick, das ist noch nicht der Jahresausblick
so
gewesen, ne? Aber also
das ist nicht
der
so
Auftakt
schön.
Ist schon
ist harter
ist
Tobak,
nicht,
ne?
Das ist der Wahlkampfauftakt, ne? Der Straßenwahlkampf hat begonnen. Wenigstens können wir wählen, aber das ist Vor- und Nachteil vielleicht zugleich.
Alles seine Vor- und Nachteile.
Hat alles seine Vor- und Nachteile. Das wird spannend. Ne? Wie viele Wochen vor der Wahl sind wir? Lass mich rechnen. Gut einen Monat, ne? Am 23.
Schön.
Wenn ich das richtig sehe. Wird gewählt. Am 23.
Schön.
Wird gewählt.
Ja, gut.
Aber nur natürlich von einem Teil der Bevölkerung. Alle unter 18 ausgeschlossen.
Nicht.
So, ja, gut. Das wollen wir jetzt nicht vielleicht noch mit einbeziehen. Ich habe den Eindruck, es ist Abbindezeit.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du möchtest, dass ich das abbinde. Und dann mache ich das. Muss ich das jetzt abbinden? Liebe HörerInnen, das war die 184. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 16. Januar 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Verbraucherschutz und gesetzliche Milliardärskrankenversicherung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, geht auf plus.lauerundwehner.de. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht verrückt machen, insbesondere auch nicht durch maskuline Energie. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann.
Lauer und Wehner!
Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner.
Die Gesamtsituation.